Wir schlagen wieder zusammen das Markus-Evangelium auf. Und zwar das letzte Mal Kapitel 1. Den letzten Abschnitt. Markus 1, die Verse 40 bis 45. Und die werde ich jetzt zu Beginn wieder vorlesen. Markus 1, die Verse 40 bis 45. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort. Und sprach zu ihm: Hab Acht, sag niemand etwas, sondern geh hin, zeig dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging hin, fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Dieser Bericht, diese 6 Verse, sind das dritte Wunder von diesen 4 Stück, was ich ja letztes Mal gesagt hatte, die Markus uns zu Beginn aufzeigt, um uns einerseits zu zeigen, dass Jesus wirklich in der Kraft Gottes kam und wirkte. Aber ich sagte auch, dass jedes dieser Wunder eben kein reiner Selbstzweck war, sondern auch auf etwas Höheres, Tieferes hinweisen sollte. In diesem Text speziell heilt Jesus, wie wir gesehen haben, eben einen Aussätzigen und verlangt dann eben, dass der Aussätzige nach Jerusalem zum Priester geht, dass es speziell ihnen ein Zeugnis werden soll. Und dieser Text hat ja doch einiges an Tiefe. Und wir werden heute betrachten, welche tiefere Bedeutung auch speziell dieses Wunder hatte. Und auch können wir hierin lernen, wie Jesus Menschen begegnen, die eben mit Unreinheit, wie dieser Aussätzige, zu ihm kommen. Deshalb habe ich auch die Predigt letztlich überschrieben mit als Unreiner zu Jesus kommen und die in die 3 Punkte eingeteilt: Aussatz, wie wir kommen, Erbarmen, Bindestrich, wie Jesus uns annimmt und dann Gehorsam, was Jesus von uns fordert, um einen groben Überblick zu geben. Wie gesagt, als erste Aussatz. Es heißt zu Beginn: Und es kam ein Aussätziger zu ihm. Und das wirft natürlich die Frage auf, was ist ein Aussätziger? Und das Konzept von Aussatz nimmt doch einiges an Raum in Gottes Wort ein. Es wird in 3. Mose 13 und 14 wurden dieser Krankheit gleich 2 ganze Kapitel gewidmet, nur sie zu beschreiben und zu beschreiben, wie damals unter dem Gesetz mit ihr umgegangen werden sollte. Wenn wir die Beschreibung aus 3. Mose 13 ein wenig uns durchlesen würden, dann könnten wir es grob herunterbrechen darauf, dass es eine Hauterkrankung ist, die helle oder weiß-rötliche Flecken auf der Haut erscheinen lässt, die sich immer weiter ausbreiten. Das sind so die Hauptdinge, die immer wieder vorkommen. Dann gibt es noch ein paar Einzelheiten, wie ja, diese Flecken sind tiefer liegend und so weiter. Also das wird dort sehr genau beschrieben. Und dann eben auch der Umgang damit. Wer damals eben solche oder ähnliche Symptome hatte, musste sehr genau von einem Priester untersucht werden. Und dort gab es eben gerade in 3. Mose 13 wird ein genaues Prozedere beschrieben, wie der Priester das jetzt untersuchen soll und bei welchen Situationen er ihn gleich als unrein kennzeichnen soll, oder in anderen Situationen sollte er ihm, wie wir uns das ja mittlerweile vorstellen können, eine 7-tägige Quarantäne verordnen und danach nochmal begutachten. Und wenn wurde aber Aussatz an einer Person festgestellt, wurde sie offiziell als unrein erklärt vom Priester. Und das war eine harte Sache. Und allein dieser Umgang mit dieser Krankheit hat sie zu etwas sehr Schlimmem gemacht. Jetzt schlagen wir einmal auf 3. Mose 13, wo wir lesen, ja, welche Verordnungen gegeben werden, wie mit Aussätzigen umgegangen werden sollte. 3. Mose 13, und allein dieser Begriff Aussatz beschreibt eigentlich schon, worum es geht, also das deutsche Wort. Ja, das heißt, die Person wurde hinausgesetzt aus der Gesellschaft. Aussatz. Diese Krankheit schließt aus. Und in 3. Mose 13, 45 bis 46 wird ganz klar beschrieben, was das hieß. 3. Mose 13, 45 bis 46. Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern umhergehen, mit dem entblößten Haupt, und seine Lippen soll er verhüllen, also quasi ein Mundschutz. Und er soll ausrufen, unrein, unrein. Und zwar sobald er sich eben eine andere Person nahte. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben. Denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Also die Person wurde ausgeschlossen aus der Gesellschaft, sollte woanders wohnen. Er musste sich eben auf bestimmte Art kennzeichnen, die natürlich auch sehr erniedrigend war. Er durfte mit niemandem mehr Kontakt haben. Sobald sich ihm jemand näherte, hatte er die Verantwortung auszurufen, unrein, unrein. Damit jede Person wusste, oh, dem darf ich nicht zu nahe kommen, da muss ich einen großen Bogen herum machen. Das waren wirklich Menschen, die ein sehr großes Elend getroffen hatte. Sie wurden auch, dadurch, dass sie unrein waren, waren sie ausgeschlossen von jeglicher Art des Gottesdienstes. Sie konnten kein Opfer bringen, sie konnten nicht in irgendeiner Form sich dem Tempelareal nahen. Und wie gesagt, sie durften nicht einmal berührt werden. In den jüdischen Schriften wurde das dann noch genauer definiert, wie viel Abstand man halten musste zu diesen Personen. Das habe ich jetzt so nicht gefunden, aber keine genaue Angabe, aber das waren nicht nur 1,5 Meter, sondern mehr. So viel, das waren die Konsequenzen, erstmal die gesetzmäßigen Konsequenzen dieser Krankheit. Interessant ist aber auch, wenn wir 3. Mose 13 und 14 betrachten, diese Krankheit, Aussatz, konnte auch Gebäude und Stoffe, also Kleidung oder dergleichen, befallen. Und das zeigt uns schon, okay, das ist etwas, das entspricht nicht ganz unseren heutigen Krankheitsdefinitionen. Und das wirft eben jetzt diese Frage auf, was ist Aussatz? Diese Krankheit wurde oft mit der heute bekannten Krankheit Lepra gleichgesetzt. Das ist auch interessant, wenn man englische Bibel liest, dort steht auch, werden die Aussätzigen Lepers genannt. Allerdings ist im Englischen Lepra nicht die Bezeichnung für die moderne Krankheit, sondern für die altertümliche, die wir als Aussatz bezeichnen. Das ist etwas komisch. Am besten einfach kein Englisch lesen, dann gibt es keine Verwirrung. Aber jedenfalls, Aussatz und Lepra wurden oft gleichgesetzt. Jetzt ist die Frage, was ist Lepra? Ich habe das im Internet recherchiert und zusammengetragen, dass Lepra tatsächlich weiße, sich ausbreitende Hautflecken erzeugt, also sie erscheinen hell, also bei dunklerer Haut erscheint sie hell und bei heller Haut erscheint sie rötlich. So passt sehr gut zum biblischen Bericht. Und Bei schweren Fällen und wenn sie nicht behandelt wird, führt sie über einen längeren Zeitraum langsam zu Dingen wie Erblinden, zu Lähmung, zu Verstümmelung und schlussendlich zum Tod. Also ein bisschen bekannt ist das ja dafür, dass einem die Gliedmaßen abfallen. Und ja, so einfach ist das nicht, aber auf Dauer passiert wirklich so etwas. Also wenn man sich das antun möchte und das bei Google eingibt, Lepra, und dann auf Bilder geht, da kommen dann wirklich sehr erschütternde Bilder von Menschen, die zum Beispiel keine Hände mehr haben. Eine tödliche und schlimme Krankheit, sie ist ansteckend, nicht so sehr, aber sie ist ansteckend. Und deshalb wurden auch im Mittelalter Leprakranke wirklich eben auch aussätzig behandelt. Sie wurden der Stadt verwiesen und mussten auch in extra aussätzigen Städten wohnen. Dass Aussatz aber auch in Stoffen und Häusern festgestellt werden konnte, zeigt aber, dass wir Aussatz nicht einfach damit gleichsetzen können, denn Lepraviren befallen keine Häuser. Oder Bakterien, das weiß ich gerade nicht. Allerdings können wir mit Sicherheit sagen, die in 3. Mose 13 beschriebenen Diagnosekriterien würden bei Lepra anspringen, also würden diese Krankheit diagnostizieren. Definitiv. Wir können auch mit Sicherheit sagen, dass Lepra eine der am längsten bekannten Krankheiten ist und daher auch definitiv damals schon existiert hat. Wir müssen aber auch feststellen, dass diese Kriterien auch bei weniger schlimmen Hauterkrankungen angeschlagen hätten. Also es war nicht immer Lepra, aber auch. Wenn wir uns die Beschreibung von Aussatz bei Häusern und Kleidungsstücken ansehen, dann ja, deutet es darauf hin, dass es verschiedene Dinge wie Schimmel oder Hausschwamm und so weiter beschreibt. Also ein etwas weiterer Begriff. Jetzt aber, was ist so besonders an Aussatz? Warum wird dieser einen Krankheit ganze zwei Kapitel in der Bibel gewidmet und anderen Krankheiten so gut wie nichts? Was ist besonders an dieser Krankheit? Nun, zum einen, wie gesagt, es war nicht nur eine Krankheit, es war etwas, was etwas mehr umfasste, und das zeigt schon, es ging nicht nur um die Krankheit an und für sich. Wie vieles unter dem Gesetz Mose hatte auch diese Krankheit etwas Symbolisches an sich. Sie sollte etwas lehren. Und das erkennen wir schon daran, dass diese Menschen eben nicht für krank oder gesund erklärt wurden, sondern für rein oder unrein. Darum ging es. Rein oder unrein. Deshalb, wie gesagt, die Krankheit ist ansteckend, aber wenn man recherchiert, dann erkennt man, man muss doch einige Zeit Kontakt mit der Person haben, um sich anstecken zu können. Aber laut 3. Mose und laut Gottes Wort durfte man diese Person nicht mal berühren. Nicht, weil man sofort krank wurde, aber weil man sofort unrein wurde. Wie wenn man eine Leiche berührte. Es ging um Reinheit und Unreinheit. Und so verwendet auch der Herr in der Schrift manchmal diese Krankheit auf diese symbolische Weise. Es gibt ein paar Stellen, an denen Aussatz, an denen Gott an einer Person Aussatz ausbrechen ließ, um ihre Sünde offenbar zu machen. Und die zwei bekanntesten sind einmal der König Usia in 2. Chronik 26. Könnt ihr aufschlagen, müsst ihr nicht. 2. Chronik 26. Der König Usia war ein guter König, der viel Gutes gemacht hat. Aber dann heißt es an einer Stelle in 2. Chronik 26, Vers 16, Folgendes über ihn. Als er aber stark geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Und er versündigte sich an dem Herrn, seinem Gott, indem er in die Tempelhalle des Herrn ging, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Und das durfte er nicht. Das durften nur die Priesterfamilien. Es war ihm verboten. Er litt schon an den Herrn, er wollte ihm dienen, aber Er überhob sich. Er dachte jetzt, er kann sich hier besonders viel rausnehmen als König und übertrat damit aber das Gesetz Gottes. Die Priester wollen ihn daran hindern und sagen, das darfst du nicht. Und dann lesen wir in Vers 19 folgendes. Da wurde Usia zornig, während er die Räucherpfanne in seiner Hand hielt, um zu räuchern. Als er aber seinen Zorn gegen die Priester auswies, da brach der Aussatz an seiner Stirn aus, vor den Augen der Priester im Haus des Herrn beim Räucheraltar. Also Gott verhängte sofort diese Krankheit über ihn, weil er sich hier eben erhob und ja, sich über das Gesetz Gottes erheben wollte. Und Gott ließ diese Krankheit ausbrechen, er war für den Rest seines Lebens aussätzig, musste abgesondert wohnen und Gott ja, offenbarte damit letztlich, was in ihm war, seine Sünde. Und die andere bekannte Person, es gibt drei, ich will nur zwei nennen, ist Miriam, die Schwester Moses in 4. Mose 12. Dort auch, um die Rahmenhandlung zu schildern, Miriam und Aaron murren an dieser Stelle wegen einer bestimmten Sache gegen Mose und wieder maßen sie sich etwas an. Sie sehen etwas an Mose, das denken sie ist nicht richtig und dann denken sie, ach, wer ist schon Mose? Redet Gott nicht auch mit uns? Und das gefällt Gott nicht, denn Gott hat Mose als Ersten hingestellt. Und dann spricht er, wie gesagt, 4. Mose 12, er ruft diese drei, Miriam, Aaron und Mose, zu sich und spricht, ich lese ab Vers 4, da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht ihr drei hinaus zur Stiftshütte. Und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr in der Wolkensäule herab und trat in den Eingang der Stiftshütte. Und er rief Aaron und Miriam und die beiden gingen voraus. Und er sprach, hört doch meine Worte. Wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Aber nicht so mein Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft und er schaut die Gestalt des Herrn. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte über sie und er ging. Und die Wolke wich von der Stiftshütte und siehe, da war Miriam aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam und siehe, sie war aussätzig. Also wieder ein direktes Gericht Gottes. Und sie muss dann 7 Tage abgesondert leben und dann heilt Gott sie. Also die Krankheit kam auf übernatürliche Weise und ging auf übernatürliche Weise. Und dementsprechend heißt es in 5. Mose 24, dort erinnert Gott das Volk an diese Begebenheit, 5. Mose 24, 8 und 9, hüte dich vor der Plage des Aussatzes, indem du eifrig alles befolgst und tust, was dich die Priester, die Leviten lehren. Wie ich es ihnen geboten habe, so sollt ihr es befolgen und tun. Denke daran, was der Herr, dein Gott, mit Miriam tat, auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Also diese Krankheit hatte eine Sonderstellung. Sie sollte eigentlich unter dem Volk eine bestimmte Strafe für Sünde sein. Da aber das Volk natürlich in allgemeiner Untreue lebte und versagte, war diese Krankheit, jede Krankheit dann allgemein gegenwärtig unter dem Volk. Aber sie hatte eben diese spezielle symbolische Bedeutung und zwar Aussatz ist eine Krankheit, die äußerlich sichtbar ist. Ja, sie verursacht Flecken und ja, um niemandem zu nahe zu treten, aber ich denke, wir können sagen, sie verunstaltet in gewissem Maße das Äußere einer Person. Und damit macht Gott offenbar, was er innerlich schon sieht. So wie Aussatz einen Menschen von außen verunstaltet, so verunstaltet die Sünde uns vor Gott innerlich, am Herzen. Gott macht durch Aussatz sichtbar, was im Herzen ist. Und genauso wie der Aussätzige aus der Gesellschaft und vom Gottesdienst ausgeschlossen wurde, So schließt die Sünde ewig aus der Gemeinschaft der Heiligen und der Anbetung Gottes aus. Sie bringt den Menschen in die ewige Hölle, weg vom Angesicht des Herrn und von seinem Volk. Und so ist eben Aussatz, was so besonders daran ist, ist ein besonderes Symbol für Sünde. Das heißt nicht, dass dieser Aussätzige in den Evangelien etwas ganz Spezielles gesündigt hat, dass er Aussatz bekam. Denn wie gesagt, in dieser späteren Zeit und heute ist es so viel Sünde in der Welt und auch unter dem Volk. Und darum kann kein direkter Zusammenhang mehr zwischen Krankheit und Sünde hergestellt werden. Das dürfen wir nicht. Das verbietet der Herr auch. Und doch hat diese Krankheit diese symbolische Bedeutung. Und ich denke auch mitunter deshalb, dass der Herr in erster Linie an Lepra dachte, als er die Aussatzbestimmungen gab. Erstens, ja, weil es natürlich eine schlimme Krankheit ist, wo es ja auch seine Gründe gibt, die Person abzusondern. Und weil das Symbol im Fall von Lepra noch stärker ist als bei einfach nur Hautflecken. Lepra zum Beispiel macht blind, und so macht die Sünde blind für die Wahrheit. Lepra zerstört Gliedmaßen und genauso macht die Sünde handlungs- und dienstunfähig für Gott. Wie Lepra den Menschen langsam tötet, so tötet auch die Sünde langsam, aber ewig. Und eben, um zum Hauptbild zurückzugehen, Lepra erzeugt nicht nur Flecken, sie zerstört wirklich das Äußere, verkrüppelt den Menschen. Und so war es auch mir ein starkes Symbol, als ich das dann eingegeben habe bei Google, diese Menschen zu sehen. Ja, es sind arme Menschen, aber wie diese Menschen durch diese Krankheit verunstaltet werden, so verunstaltet sind wir durch die Sünde in den Augen Gottes. So unrein, so eigentlich abstoßend in den Augen Gottes macht uns die Sünde. Wir kommen vor Gott wirklich als Unreine. Unsere Sünde macht uns unannehmbar für Gott. Und dafür ist dieser Aussätzige eben ein Symbol. In Habakkuk 1, Vers 13 heißt es, dort spricht der Prophet zu Gott: Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. So ist Gott. Er kann das Böse nicht mit ansehen. Darum ist jeder Sünder abstoßend für seine heiligen Augen. Sünde macht uns unannehmbar für Gott. Und wie die Aussätzigen abgesondert würden, verursacht eigentlich die Sünde, dass wir von Gott verbannt gehören, weg von ihm für alle Ewigkeit. Das ist nicht gut. Es ist nicht gut, unrein zu sein, aber es ist gut zu erkennen, dass wir unrein sind. Aus zwei Gründen. Erstens, nur dann sind wir bereit, in der rechten Art zu Jesus zu kommen. Und ich gehe zurück zu Markus 1. Dieser Mann war unrein und er wusste, dass er unrein war. Und deshalb kommt er, wie er kommt. Und die Art, wie dieser Aussätzige gebetet, können wir uns wirklich als ein Vorbild für Gebet nehmen. Zuerst mal, es ist ihm ernst. Also, 8 Punkte. Erstens, es ist ihm ernst. Er hat ein echtes Verlangen, weil er seine verzweifelte Situation kennt. Er hat einen ernsten Wunsch. Er betet das nicht nur, weil ihm gesagt wurde, du solltest um Vergebung beten. Er will diese Vergebung. Er will diese Heilung. Aber er versteht das Symbol. Zweitens, er ist ehrfürchtig. Er kniet nieder. Drittens, er ist demütig und unterwürfig. Er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Hier ist kein Verlangen, kein Befehlen, Herr, heile mich. Ja, das gibt es ja sogar wirklich als Praxis, dass man Gott irgendwie quasi befiehlt. Nein, er ordnet sich dem Willen des Herrn unter. Viertens, er glaubt. Er glaubt, dass er kann. Er bekennt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Fünftens, er gibt seine Not zu. Ja, er erkennt an, ich muss gereinigt werden. Ihr versteht, das ist wieder wichtig für die Symbolik, wenn wir um Vergebung beten. Und sechstens, er betet kurz. Er glaubt nicht, ja, wie es an anderer Stelle heißt, um seiner vielen Worte willen erhört zu werden, sondern um der Gnade willen. Und dann, und dafür noch eine Anmerkung, in der Parallelstelle in Lukas 5 wird noch gesagt, dass sich diese Situation in einer Stadt abspielte. Und dort durfte der Aussätzige nicht rein. Er kam extra überwand viele gesellschaftliche und gesetzliche Hürden, um zu Jesus zu kommen. Er durfte Jesus nicht mal so nahe kommen. Aber damit eben siebtens, er ist diese Verzweiflung, dass er dennoch kommt, zeigt, er ist überzeugt, dass er bei Jesus allein Hilfe bekommen kann, allein bei Jesus. Und achtens, sein Verlangen ist größer als seine Furcht vor Menschen, von denen er ja dann Böses erwarten könnte, wenn sie ihn in dieser Stadt sehen, als Aussätzigen. Er wagt aus Glauben. Nur wenn wir unsere Unreinheit und unsere verzweifelte Situation erkennen, können wir mit dieser Haltung zu Christus kommen. Und das ist zum einen natürlich nötig für das erste Gebet, das Gebet um Erlösung. Nur wer diesen verlorenen Zustand realisiert und anerkennt, kann durch den Glauben an Jesus Vergebung erfahren. Wenn einer sich wirklich als einen Unreinen, von Gott Verstoßenen anerkennt, dann braucht er nicht mal mehr zu beten. Wer das glaubt und glaubt, dass Christus für ihn gestorben ist, der kann für die Vergebung schon danken. Aber man darf natürlich auch darum beten. Und da natürlich zuerst, wie immer, diese Frage, hast du das wirklich realisiert, dass du durch deine Sünde unrein bist vor Gott? Aber genauso bleibt diese Erkenntnis wichtig im weiteren Leben als Gläubiger. Denn auch weiterhin ist es nötig, dass wir in dieser Art Gott nahen und vor ihm leben. Dann dürfen wir das nicht vergessen. Wir sind durch unsere Sünde eigentlich unrein vor Gott. Und es hat aber auch noch einen zweiten Vorteil, und das bringt uns zu Punkt 2, nämlich zum Erbarmen, wie Jesus auf ihn reagiert. Nur wenn wir unsere Unreinheit verstehen, verstehen wir auch, wie großartig es ist, wie Jesus auf diesen Aussätzigen und auch auf uns reagiert. Denn wir lesen jetzt in Vers 41, da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Diese Aussage wird in Schlachter sogar gar nicht so stark dargestellt, wie sie ist, finde ich. In Schlachter heißt es, er erbarmte sich. In der Elberfelder heißt es etwas klarer, er war innerlich bewegt. Luther schreibt, es jammerte ihn. Und die Übertragung in GU schreibt, er war von tiefem Mitleid ergriffen. Und genau das bedeutet dieses Wort. Es ist kein einfach, oh, ich erbarme mich. Es bedeutet tiefe Gefühlsbewegungen im Herrn. Die Elberfelder Studienbibel beschreibt dieses Wort als so, die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid. Es ist eine starke Gefühlsregung. Jesus schaute diesen Mann in seinem Elend an und war tief bewegt davon. Er hatte Mitgefühl. Jesus hat Mitgefühl mit den Leidenden. Aber nicht nur mit den Leidenden, sondern mit den Sündern. Es ist noch größer, wenn wir bedenken, dass Aussatz ja ein Symbol für die Sünde ist. Und wenn wir auch noch weitergehen und bedenken, Jesus ist Gott selbst. Und auch wenn dieser Aussätzige nicht unbedingt seine Krankheit selbst verschuldet hat, so ist doch die Krankheit und Leid in der Welt, weil sich die Menschheit als Ganzes gegen Gott aufgelehnt hat. Und Gott selbst hat den Fluch auf die Welt gelegt. Und obwohl Jesus selbst Gott ist, gegen den gesündigt wurde und der selbst den Fluch verhängt hat, hat er Mitleid. Hat er Mitleid mit den Leidenden. Jesus kann Mitleid haben und das, ja, was sein Mitleid und sein Herz so viel größer und besser macht als unseres. Jesus kann Mitleid haben auch mit Menschen, die selbst schuld sind. Jesus kann Mitleid haben mit Menschen, die sich an ihn vergangen haben. Wer von uns hat Mitleid mit seinen Feinden, die dann leiden, weil sie dir etwas angetan haben? Das ist das Herz Jesu. Natürlich bleibt er dennoch der Richter. Aber er hat dennoch dieses Mitleid. Und deshalb ist er auch gern bereit, Menschen anzunehmen in ihrem Leid, wenn sie mit Buße über ihre Sünde und Glauben zu ihm kommen. Jesus hat Erbarmen mit den Leidenden und Sündern. Und das zeigt sich dann noch mehr, was er dann tut. Erst, ja, er erbarmte sich und dann heißt es, er streckte die Hand aus und rührte ihn an. Und das ist etwas Besonderes. Ein Aussätziger durfte nicht angefasst werden. Und deshalb wurde dieser Mann auch wahrscheinlich seit langem nicht mehr angefasst. Ja? In Lukas heißt es, er war Vollaussatz. Das heißt, die Krankheit war schon über seinen, wahrscheinlich zum Großteil über seinen Körper ausgebreitet. Das zeigt auch, er hatte sie schon lange. Und das bedeutet, dass dieser Mann schon sehr lange abseits wohnte, schon sehr lange ausgesondert war, sehr lange keinen Kontakt zu seiner Familie, seit Jahren weder von Frau noch Mutter oder sonst wem umarmt, maximal andere Aussätzige. Und nun kommt Jesus und rührt ihn an, um ihm nahe zu kommen, um ihm damit auch seine Liebe und sein Erbarmen zu zeigen, zu demonstrieren. Und er kann das, weil er mit Unreinen Kontakt haben kann, ohne selbst unrein zu sein. Und das kann nur Jesus. Ich hatte vorher gesagt, Gott kann eigentlich gar keinen Kontakt. Ja, seine Augen sind zu rein, um das Böse mit anzusehen. Aber durch Christus kann er das. Denn Christus hat unsere Unreinheit quasi absorbiert. Er hat sie auf sich genommen und ist dafür gestorben. Er nimmt uns die Unreinheit. Und darum kann Gott, kann der Herr Jesus Kontakt zu uns haben. Und auch wenn er uns nicht berührt, nimmt er ja doch, hat er ja doch Kontakt zu uns aufgenommen. Wir sind durch ihn verbunden. Er führt uns durch unser Leben. Er hört auch auf unsere kleinsten Anliegen. Er tröstet in Trauer. Er nimmt sich unserer an. Er kommt auch ganz nah, nur eben auf geistliche Art. Aber das ist besonders. Es ist nichts Alltägliches, das sollten wir nicht für selbstverständlich nehmen. Es ist das große Erbarmen des Herrn, dass der heilige Gott sich Unreinen naht. Und ich hoffe, dass jeder diesen Gedanken ein wenig verinnerlicht, wie groß das ist. Und vielleicht auch heute Mittag und an einem anderen Tag das bewegt, wie groß dieses Erbarmen des Herrn zu uns ist. Christus hat Erbarmen und naht sich Unreinen. Und dieses Erbarmen führt ihm auch dazu, dass er ihn heilt, sagt, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Müsst ihr euch auch vorstellen, dieser Mann war völlig übersät mit Aussatz. Die komplette Haut zerstört und vielleicht noch mehr. Und in einem Moment alles weg. Völlig normal. Das ist die Kraft des Herrn. Als der Herr auf Erden war, handelte er immer so mit Kranken. Wir wissen, dass er das heute nicht tut. Warum? Weil er mehr geben will. Er ist in den Himmel aufgefahren, er heilt nicht mehr alle Kranken, denn also er hat das ja auch nur bei denen gemacht, denen er direkt begegnet ist. Es gab ja noch mehr. Aber auch das ist ein Symbol dafür, wie er von Sünde rein. In einem Moment völlig rein. Keine Anlaufphase, die wir brauchen. Wir müssen uns nicht näher zu Gott hinarbeiten. Wir müssen kein Mindestmaß an Heiligkeit vorweisen. Wir müssen auch keinen Glauben, der Berge versetzen kann, vorweisen. Auch keine besonderen Gefühlsregungen der Reue. Wer glaubt wie ein Senfkorn, einfach, dass Jesus für ihn gestorben ist und bekennt, ja, ich bin ein Sünder, ich muss den Tod der ist völlig mit Gott versöhnt und völlig rein in seinen Augen. Sofort. Ich stehe deine Schuld ein und glaube, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Und du bist in Gottes Augen sofort völlig rein. Das ist das Erbarmen des Herrn, die Gnade, womit er echten Sündern begegnet, auch uns heute. Das ist bewegend, aber jetzt gibt es einen Knacks in der Geschichte. Jetzt gibt es einen Umschwung. Und das ist der dritte Punkt. Vers 43, und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn zugleich fort. Wieder vom Schlachter nicht so stark wiedergegeben, wie ich es mir wünschen würde, denn die Elberfelder schreibt, und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort. Und das lässt aufhören. Warum bedrohen? Warum bedroht er ihn jetzt? Gerade noch dieses erbarmensvolle Anfassen, ich will, sei gereinigt, und jetzt geh. Luther schreibt auch, und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich. Also auch das. Das sind zwei wieder starke Worte, die hier stehen. Das Wort, was Elberfelder mit ermahnen und Schlachter mit ermahnen und Elberfelder mit bedrohen wiedergibt, wird wieder im Wörterbuch als, also von der Wurzel her und dem Gedanken dahinter heißt das so viel wie anschnauben. Es wird unter anderem verwendet in Markus 14,5, wo es heißt, dass die Jünger murren über die Frau, die dieses unfassbar teure Öl verwendet hat, um Jesus zu salben. Dort ärgern sie sich. Was soll das? Das hätte man doch verkaufen können. Und so, auf einmal ist Jesus zu diesem Mann. In eigenen Worten könnte man sagen, dass er, während dieser Mann sich noch freut, auf einmal sagt, hey, du erzählst niemandem davon, sondern du gehst jetzt nach Jerusalem zum Priester und opferst, was geboten ist in dieser Situation. Verstanden? Und jetzt gehen. So war diese Situation auf einmal. Und wir fragen, warum? Warum dieser plötzliche Umsprung? Und dieser scharfe Wechsel im Ton soll unsere Aufmerksamkeit erzeugen und lehrt uns etwas. Gerade noch bringt Jesus all sein göttliches Erbarmen diesem Mann entgegen, nur auf einmal ermahnt er ihn streng und erwartet, dass er tut, was er sagt. Was lehrt uns das? Nun, ich denke in erster Linie, dass obwohl der Herr sich in lauter Gnade und Erbarmen unreinen Sündern zuwendet, ihn vergibt und sie annimmt, erwartet er danach immer noch, dass wir tun, was er sagt. Und so ist es ein Schlag gegen diese Haltung, die Gnade manchmal in uns erzeugt, dass wir dann den Herrn klein und schwächlich machen. Es bewahrt uns davor zu sagen, wenn wir sündigen wollen, Gott versteht das schon. Nein, das tut er nicht. Oder mir ist er sowieso vergeben. Es bewahrt uns davor zu denken, wir seien nur die Patienten Christi. Nein, wir sind auch seine Knechte. Und nur weil der Herr bereit ist, jede Sünde zu jeder Zeit zu vergeben, will er trotzdem nicht, dass wir sündigen. Und erwartet, dass wir tun, was er sagt. Aber zuerst, okay, was verlangt Jesus von ihm? Zwei Dinge. Zuerstens, sag niemand etwas, und geh zum Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat. Sag niemandem etwas. Nun, man kann viel darüber spekulieren, warum. Aber wir sehen auf jeden Fall, was es gebracht hat, dass es nicht getan hat. Es hat den Dienst Jesu behindert, dass er hier nicht gehorcht hat. Und zweitens, denn es war auch einfach jetzt etwas anderes wichtiger. Er sagt zu ihm, geh zum Priester. Und zwar nach Jerusalem. Warum? Weil er ja geopfert werden musste. Das ging nur dort. Wir müssen wissen, das Kapitel 3. Mose 14 beinhaltet fast nur ein Prozedere, womit der geheilte Aussätzige gereinigt wird. Also es heilt ihn nicht. Das heißt, wenn der Aussätzige geheilt wurde, dann mussten bestimmte Opfer gebracht werden, damit er auch wieder rituell rein wurde, um eben auch wieder in den Tempel und vor Gottes Angesicht kommen zu können. Und das Interessante daran ist, obwohl es ein ganzes Kapitel dazu gibt, wurde dieses Ritual wahrscheinlich noch nie durchgeführt bis zu diesem Moment. Wir lesen von keinem Aussätzigen, der geheilt wurde, außer Naaman, und das war kein Jude. Und Mirjam, aber das war vor der Einsetzung, also bevor dieses Gesetz umgesetzt wurde, wahrscheinlich. Deshalb sagt auch Jesus in Lukas 4,27, und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman, der Syrer. Es geschah nie. Und deshalb sahen auch die Juden diese Krankheit als etwas an, was man gar nicht heilen kann, sondern was nur Gott heilen kann. Dementsprechend heißt es in einer jüdischen Schrift, dort schreibt einer, so soll der geheilte Aussätzige dem Priester in Jerusalem zum Zeugnis dienen, also in diesem Fall, dass der erschienen ist, der die Aussätzigen reinmacht. Also das war vor dem Kommen Jesu, dass das geschrieben wurde. Und dort wird der Messias als einer so beschrieben, als der die Aussätzigen reinmacht. Das war eigentlich für jeden klar, wer Aussätzige heilen kann, ist der Messias. Und es gab auch keine Möglichkeit, das wegzuerklären, denn jeder Aussätzige musste ja von einem Priester für aussätzig erklärt werden. Und laut Arnold Fruchtenbaum gab es deshalb auch in Jerusalem ein Register, in dem alle aussätzigen Juden aufgeführt waren. Das heißt, wenn dieser Jude kam und sagte, ich war aussätzig und bin es nicht mehr, dann konnten sie nachschauen und mussten feststellen, ja, das stimmt. Das können wir nicht wegerklären. Das ist wirklich passiert. Das war nicht zu leugnen. Und deshalb war es Jesus wichtig, dass er dort hingeht und ihm das sagt, um eben gerade den Priestern dieses unmissverständliche Zeugnis zu geben, Jesus ist der Christus, der Messias. Der Befehl von Jesus war also ein guter Befehl. Er wusste, warum er sagte und verlangte, was er verlangte. Aber das wollte dieser Mann nicht einsehen. Denn obwohl der Herr diesen scharfen Befehl gibt, und ich denke, er gibt diesen scharfen Befehl, weil er das Herz dieses Mannes sieht. Es gibt, soweit ich weiß, nur zwei Situationen, wo Jesus so scharf einen Geheilten befiehlt und beides Mal gehorchen sie nicht. Er wusste schon, was in seinem Herzen war. Er macht genau das Gegenteil. Er sagt, geh hin, sag es niemandem, und er sagt, ja, und geht hin und sagt es jedem. Das heißt hier, er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus. Das genaue Gegenteil. Möglichst viele erfuhren es dadurch. Und ob er zum Priester ging, erfahren wir nicht. Ja? Vielleicht, aber wir erfahren es nicht. Und das wird auch nicht ohne Grund unterschlagen. Jetzt können wir uns fragen, warum handelte der Mann so? Und wir müssen sagen, wir wissen es einfach nicht. Gottes Wort sagt es nicht. Aber wir wissen, dass wir können nur mutmaßen und können wissen, dass wenn er dem Herrn ungehorsam war, dann zeigt das, dass irgendetwas nicht gestimmt hat in seinem Herzen. Es kann natürlich sein, dass er den Herrn völlig verachtete, nur geheilt werden wollte, sonst auf ihn pfiff und jetzt hinging und tat, was er wollte. Kann sein. Und es zeigt uns auch, und das ist auch das Interessante, selbst eine so fromme Bitte wie hier am Anfang ist doch kein Beweis für echte Errettung. Sondern echter Glaube zeigt sich nicht nur einmal in einer Bitte, sondern danach in echten Werken. Es kann natürlich auch sein, dass er einfach schwach geworden ist, weil wir müssen uns ja auch vorstellen, er hat seine Familie vielleicht seit 20 Jahren nicht gesehen und jetzt könnte er hin und Jesus sagt, sag das niemandem, geh zuerst nach Jerusalem. Vielleicht wurde er einfach davon überwunden und ging zuerst zu seiner Familie, zu seinen Freunden und dadurch erfuhren es alle. Wir wissen es einfach nicht, aber Fakt ist, auch das ist nicht richtig. Vielleicht bereute er es, vielleicht war es so und er bereute es dann und tat Buße und offenbarte dadurch doch, dass er wirklich an Christus glaubte, vielleicht nicht, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, sind die Konsequenzen für den Herrn, nämlich dass es sein Wirken hinderte. Ja, er konnte nicht mehr in eine Stadt gehen, musste außerhalb bleiben. Es hinderte das Werk des Herrn, dass dieser Mann ungehorsam wurde. Und wir müssen daran sehen, Sünde hat Konsequenzen für den Herrn und sein Werk. Sünde ist nicht witzig. Also, was sehen wir? Erstens, daran muss man natürlich nach diesem zweiten Teil wieder erinnern, wir sind vor Gott durch Sünde zwar unrein und verunstaltet, aber genau mit solchen hat der Herr echtes Erbarmen. Mit echten Sündern, die echt gesündigt haben und Schlimmes getan haben. Der Herr hat Erbarmen. Dementsprechend heißt es auch in einem Lied, ja, beziehungsweise er hat Erbarmen und deshalb können wir als Sünder zu Jesus kommen. Genauso wie wir sind in unserer Sünde. Deshalb heißt es in einem Lied, so wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein, dein Blut wäscht mich von Flecken rein. O Gottes Lamm, ich komme, ich komme. Wir können genau so kommen, wie wir sind. Und der Herr nimmt uns mit Herzlichkeit und Erbarmen an und naht sich uns. Wir kommen immer als unwürdige Bettler und Sünder zu Gott. Anders können wir gar nicht kommen. Das ist der einzige Zustand. Wir müssen es anerkennen. Genug Sünden haben wir jederzeit dafür. Aber eben auch dann der andere Punkt. Daraus dürfen wir nicht ableiten, es sei okay zu sündigen, nicht zu gehorchen. Matthew Henry schreibt dazu, mit seinen Wohltaten müssen wir gleichzeitig seine Befehle empfangen. Der abrupte Wechsel in dieser Geschichte rückt das Bild gerade. Jesus hat Mitleid mit uns elenden Sündern, aber ich bin immer noch sein Knecht und nicht nur sein Patient. Immer noch stehe nicht ich im Mittelpunkt, sondern er steht im Mittelpunkt. Nicht meine Not zu lindern ist das Zentrum, sondern Christi, Werk und Verherrlichung ist immer der Hauptfokus. Wir können dankbar sein, dass unsere Errettung und unser Segen immer zu seiner Ehre dient. Aber um wieder den Kreis zu schließen, und was, wenn ich dann doch wie dieser Aussätzige losgegangen bin und mal wieder genau das Gegenteil gemacht habe von dem, was Jesus von mir erwartet hat, dann bin ich wieder unrein und kann wiederkommen, genauso um Vergebung bitten und werde in der gleichen Herzlichkeit wieder angenommen. Aber es braucht natürlich dafür echte Buße. Und der Herr ist bereit, uns immer wieder anzunehmen, aber er will, dass wir ihm gehorchen. Und damit bin ich am Ende für heute. Amen.